Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365 Grad Podcast. Wir drehen uns auch heute wieder nicht nur um uns selbst, wie gerade häufiger, sondern kommen hoffentlich ein bisschen weiter mit Jason. Moin moin.
Moin moin.
Und Hanna ist auch wieder dabei.
Hi hi.
Ah, sorry. Man merkt, wir sind immer noch über Zoom verbunden, alle miteinander. Wir sind immer noch in digitalen Zeiten. Wen wir heute wieder nicht dabei haben, ist Pauline, die lässt herzlich grüßen.
Und versprochen, sie kommt wieder.
Ja, auf jeden Fall. In dem Sinne starten wir unsere heutige Folge. Wir reden auch heute wieder über die zweite Naivität in unserer kleinen Reihe, die wir hier gerade machen. Wir schauen mit Leuten, wie ist es, der Glaube trotzdem quasi, der Glaube, in dem man wiederkehrt, die Rekonstruktion nach der Dekonstruktion und all so schöne Dinge. Und starten deswegen mit einer anderen Frage als sonst, sondern starten wieder mit unserer sehr guten Frage, woran zweifelst du eigentlich nicht, Jason?
Okay, jetzt möchte ich aber mal zurückfragen, was ist denn die Frage, die normalerweise kommt?
Normalerweise fragen wir, jetzt ist es so lange her.
Ich kann sagen, ich glaube, was glaubst du? Nee, woran hast du schon mal gezweifelt?
Das war unsere Woran hast du schon mal gezweifelt?
Genau. Merkst, also woran hast du schon mal gezweifelt? Und jetzt ist die Frage, woran ich nicht mehr zweifle.
Genau, ja. Oder woran zweifelst du überhaupt nicht? Also grundsätzlich, vielleicht nicht mehr, vielleicht hast du nie daran gezweifelt. Aber weißt du etwas, woran du nicht zweifelst?
Oh, und das dann bezogen auf Glaubensdinge.
Darf auch der, wenn du so langweilig bist, dann sagst du halt dein Fußballverein, dass Bayern Meister wird dieses Jahr oder so. Aber ich glaube, spannender ist wahrscheinlich die andere Antwort.
Boah, Fußball hat mich ja sowas von verloren. Wahrscheinlich wäre dann, das wäre wahrscheinlich schwierig. Fußball hat auch so eine ganz krasse Dekonstruktionsgeschichte bei mir hinter sich. Nee, woran zweifle ich nicht mehr? Ich glaube, dass Zweifel für mich einfach weniger bedeutsam geworden ist. Also ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken darüber, muss ich sagen. Ich stehe morgens nicht auf und denke, woran glaube ich noch oder woran zweifle ich? Ich glaube, dass in anderen Bereichen ist es ja schon ziemlich relevant geworden. Also wenn es zum Beispiel darum geht, so Medien, was kann man da jetzt noch glauben oder nicht? Das sind so Sachen, wo ich merke, ja, das ist ein Thema. Ja, da setze ich mich viel mit auseinander und würde da aber tatsächlich auch sagen, ja, vieles weiß man nicht und ein gesunder Zweifel ist da angebracht. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich einen Lebensbereich hätte, wo ich so mit so felsenfesten Überzeugungen durchgehe und sage so, das ist jetzt aber für mich so klar, da setze ich ein 100% hinter und Ausrufezeichen und weiß nicht was. Am Ende, glaube ich, ist es einfach so, dass es viele Situationen oder viele Themen auch gibt, wo ich sage, ich kann damit leben, dass ich es nicht genau weiß. Und das ist auch okay so.
Mhm. Okay.
Ja. Aber spannende Frage.
Danke. Ich glaube, viele von unseren HörerInnen kennen dich wahrscheinlich noch nicht. Oder denen geht es so wie mir. Die haben deinen Namen schon häufig gehört, aber haben noch nicht so einen Bezug zu dir als Person. Und ich würde total gerne deshalb irgendwie nochmal bei dir so ganz, ganz beim Urschleim einmal die Frage stellen, woher kommst du eigentlich und wie hast du Glauben gelernt?
Wow, okay. Woher komme ich? Ich bin gebürtig aus dem Bergischen. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Bin dann aber recht häufig umgezogen. Also Stationen hatte ich in Gebelsberg bei Hagen. In Berlin habe ich 2 Jahre, zumindest auf dem Papier, gewohnt. In Duisburg, Düsseldorf und jetzt im hessischen Kaff. Und in ein, zwei Wochen ziehe ich um nach Offenbach. Bin ich Offenbacher.
Bei Karlsruhe? Offenbach?
Nee. Offenbach ist quasi direkt so an Frankfurt am Main dran geklatscht.
Ja, ich erinnere mich.
Genau. So, das ist, ich sage mal, das ist die Bronx von Frankfurt. den ganz Harten, die da wohnen. Und ist aber deutlich günstiger als Frankfurt.
Die Bronx halt sozusagen.
Die Bronx. Aber es ist, also ich finde, es ist recht nice, weil es ist ja häufig so, dass so die Gebiete, wo ja eher auch ein schwieriges Klientel so wohnt, dass das dann nach einer Zeit dann auch hipper wird, weil dann da die ganzen KünstlerInnen sich ansiedeln und weil dann da kulturell ganz viel geht. Und ich bin da sehr gespannt. Also im Moment sehr ehrlich, das ist eine super Entscheidung und das wird ganz toll. Offenbach, Ruhe. Genau, und die andere Sache war, wo ich Glauben gelernt habe. Also vom Glauben her, ich bin ursprünglich in eine Brüdergemeinde hineingeboren, quasi direkt aus der Mama, zack, in den Gottesdienst geplumpst. Und dann da, ja, bis Mitte 20, glaube ich, auch sehr intensiv und sehr regelmäßig gewesen. Mit Mitte 20 habe ich dann aber, weil dann verschiedene andere Brüche so im Leben kamen, dann gab es irgendwie einen Umzug wegen des Referendariats zum Beispiel. Das ist so, ja so, da wird man dann zugewiesen. Und dann bin ich dann nach Duisburg gekommen. Und in Duisburg hatte ich dann so das erste Mal die Gelegenheit, mir ganz unterschiedliche Gemeinden anzugucken, da ich in dieser Stadt auch niemanden kannte. Und das war recht spannend, weil ich da ja sehr viel von meiner eigenen Prägung dann auch nochmal relativieren konnte. Und sagen konnte, ach guck mal, es gibt auch Leute, die machen das anders. Habe auch Leute kennengelernt, wo ich sage, okay, das ist so schräg, vielleicht nicht nochmal. Aber dann bin ich darüber dann tatsächlich zu so einer Gemeindegründung gekommen in Düsseldorf, die das Ganze mehr so postmodern angegangen sind. Damals waren die zwar inhaltlich noch stramm evangelikal, in den meisten Punkten würde ich sagen, aber die waren von der Form her, waren die für die damalige Zeit sehr, sehr anders unterwegs und sehr, ja, für mich war das ganz toll. Für mich war das sehr viel Freiheit. Ja, da hat sich auch keiner so richtig dafür interessiert, was ich jetzt so gelesen habe oder was ich geglaubt habe. Die haben gesagt, mach mal. Aber man hat eben zusammen Musik gemacht. Wir haben Gottesdienste in irgendwelchen abgefuckten Punkschuppen gehalten oder in irgendeiner Lagerhalle. Und das war damals eben noch sehr ungewöhnlich. Hat man so nicht gemacht. Gottesdiensträume sahen anders aus. Und das war aber irgendwie eine spannende Zeit, wo sich ganz viel innerlich dann auch getan hat. Genau, so aber dann nach, ich war 14, 12, irgendwie so Jahre, also ein bisschen mehr als 10 Jahre war ich da. Und dann hat es nochmal Privatumbrüche gegeben und dann eben den Umzug nach Hessen. Und genau, jetzt gerade bin ich mehr in Online-Settings unterwegs, also bin jetzt nicht irgendwo in der Gemeinde oder Kirche mit dabei, sondern mache Online-Zeug zum Beispiel mit Ruach oder mit Glaubensweite und genau versuche da eben zu gucken, was Spiritualität für mich sein kann. Genau, das ist so ein bisschen ausgeufert.
Ja, total spannend. Aber Hanna, stell ruhig deine Frage.
Ja, ich würde da schon reinfragen, weil also so wenig wie Jan dich kennt, so viel habe ich ja von dir eher schon gehört, weil ich deinen ersten Podcast, den du, darf man den Namen der Gemeinde sagen oder hast du den gerade absichtlich rausgelassen?
Habe ich rausgelassen? Nee, Mosaik ist das.
Mosaik, genau. Mosaik in Düsseldorf. Über die Mosaik habt ihr diesen Remix-Podcast ja damals gemacht, den ich super viel gehört habe, bevor ich selber hier in diesem Podcast mitgestartet bin. Und ich mich gerade gefragt habe, so wie du es gerade erzählt hast, hat dann auch erst in dieser Gemeinde so ein bisschen dein Dekonstruktionsprozess begonnen oder würdest du es überhaupt so beschreiben? Also vielleicht sagst du ja auch, du hast gar nicht dekonstruiert. Ich weiß es gar nicht genau.
Ach ja, ich glaube, dass das früher angefangen hat. Ich muss dazu sagen, ich würde halt sagen, dass die Brüdergemeinde, aus der ich komme, das war die sogenannte alte Versammlung. Das ist eben hart an der Grenze. Ja, manche sagen auch die geschlossene. Das finde ich halt noch witziger. Die geschlossene Brüdergemeinde. Ja, das ist hart an der Grenze zu einer Sekte oder Kult oder so, würde ich sagen.
Ist das ein richtig, also war das so eine Brüdergemeinde mit getrennt noch Männer, Frauen getrennt und Schleier und die Richtung, also so krass, oder ist das schon oder noch ein bisschen entspannter?
Ja, im Grunde ist das die Richtung gewesen, wobei in der Gemeinde, in der ich war, da ist man dann so fortschrittlich gewesen, dass man eben nicht mehr Frauen und Männer getrennt hatte, sondern da gab es einen großen Kreis und dann war das so ein bisschen, die Männer saßen links in dem Kreis und die Frauen rechts, aber so hin und wieder konnte man dann auch so das dann mischen, ohne dass es so ganz, ganz schlimm war. Also man war fortschrittlich. Das war okay. Wahrscheinlich die progressivste Brüdergemeinde, geschlossene Brüdergemeinde Deutschlands. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das hatte schon gewisse Züge und ich habe gemerkt, dass als ich da aufgewachsen bin, habe ich eben eine Version des Christentums kennengelernt. Und das war genau das. Und in der Brüdergemeinde wurde immer eben klar gesagt, wir haben die Wahrheit, wir sind der letzte Überrest von denen, die es noch richtig verstanden haben. Und alle anderen sind irgendwie nicht mehr des Weges, die sind irgendwie dann an irgendeiner Stelle falsch abgebogen. Und dann war aber die Sache, dass es so eine andere Brüdergemeinde gab, die war nicht geschlossen, sondern das war eben einer von den Freien. Die hatten einen Jugendgottesdienst und dieser Jugendgottesdienst war recht lebendig. Die hatten da Live-Musik mit so einer Art Band und das Ganze hat in so einer etwas größeren Gartenhütte stattgefunden, wo irgendwie sich 200 Leute oder 150 oder so auf so Hocker irgendwie da reingezwängt haben. Und das war einfach eine ganz, ganz krasse Atmosphäre. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich bin da öfter mal gewesen. Das war dann auch immer schon so ein bisschen so, was passiert da? Ne? Aber da sind wir dann häufiger gewesen und haben gemerkt, das, was da passiert, ist irgendwie sehr lebendig und das wollen wir auch. Und dann kam irgendwann die Einladung, dass man gesagt hat, diese Gemeinde, die hat auch normalen Gottesdienst gehabt, wollen wir nicht mal damit hingehen? Und jetzt ist eben die Sache in der Brüdergemeinde, in der geschlossenen Brüdergemeinde ist es so, dass das Abendmahl, die Eucharistie, Brotbrechen, wie man es auch nennt, das hat dann einen riesen Stellenwert. Es gibt ja die sogenannte Verunreinigungslehre. Und die besagt, dass wenn du in einer Gemeinde am Brotbrechen teilnimmst, die nicht Teil der geschlossenen Brüder ist, dann verunreinigst du dich selber und du verunreinigst auch die Gemeinde in deine Heimatgemeinde sozusagen. Mhm. Und verunreinigen ist eben fies. Ne? Es kann eben sein, dass du dann Gottes Gericht irgendwie über dein Leben und die Gemeinde und was weiß ich bringst. So, und jetzt war aber für mich eben dann diese Einladung da, zu diesem Gottesdienst zu gehen, wo man auch eben dann das Brotbrechen feiert, dieses Ritual. Und dann war die Sache, okay, was mache ich jetzt? Ja, ich erlebe in der einen Gemeinde, da ist Leben, in der Heimatgemeinde eher nicht so. Das eine fühlt sich nach Heiliger Geistkraft an, das andere eher nicht so. Aber wenn ich jetzt dahin gehe, wo es Leben gibt, dann ist irgendwie die Kacke am Dampfen.
In welchem Alter war das so? Ungefähr wie alt warst du da?
Ja, es war Mitte 20, so 22.
Mitte 20, ich habe es gedacht, genau. 14 oder so in der
ja,
Geschichte.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, krass. Aber es ist ja trotzdem krass, dass es so eine Kraft hat, einen so zu beeinflussen, auch zu sagen, so, hey, krass, ich bringe da irgendwie Unglück für andere und deswegen muss ich mir das wirklich gut überlegen, ob ich das mache.
Ja, das ist schon, deswegen, ich sag, das ist hart an der Grenze zu einer Sekte oder zu so einem Kult. Aber das war für mich dann tatsächlich so der erste Schritt, wo ich gesagt habe, ich habe das dann an diesem Sonntag gemacht und bin dann wenig später auch Mitglied oder Teil dieser Gemeinde gewesen, dieser neuen offeneren Brüdergemeinde. Und das war, glaube ich, für mich ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Aber es waren auch andere Sachen. Also, dass man im Religionsunterricht dann einen Religionslehrer hatte in der Oberstufe, der auf eine sehr kluge und sehr feinfühlige Art und Weise da bestimmte Akzente gesetzt hat. Ja, der hat einmal, hat er aus anderen Unterrichtszusammenhängen hat er Klassenarbeiten mitgenommen, wo zwei Leute voneinander abgeschrieben haben. Und hat das eben hingelegt und hat gesagt, so angenommen, Klassenarbeit A wäre das Matthäus-Evangelium, Klassenarbeit B das Markus-Evangelium und dann Lukas und so weiter. So, jetzt sag mir mal, was die Entstehungsgeschichte. So, und es war einfach klar, okay, die haben voneinander abgeschrieben. Und so hat er gesagt, so jetzt machen wir die Klassenarbeiten weg, jetzt gebe ich euch mal ein paar Bibeltexte. Und jetzt macht ihr mal genau das Gleiche. So, und das, das, da muss ich sagen, das hat schon so seinen Impact gehabt. Also, und da hat es eben viele Sachen gelesen. Wir haben damals dann schon Tilman Moser gelesen, Die Gottesvergiftung. Ein sehr bissiges, atheistisches Buch. Und ich weiß noch, wie ich dann gelesen habe, wie Tilman Moser in diesem Buch dann darüber redet oder davon schreibt, wie Abraham seinen Sohn Isaak geopfert hat. Ja, diese biblische Geschichte aus 1. Mose 22. Und Tilman Moser überzeichnet das dann eben ganz, ganz brutal. Ja, so, hat Gott da so als so einen blutrünstigen dargestellt, ob es ihm denn jetzt gefällt, wenn das Blut spritzt, so ungefähr. Und ich irgendwo gemerkt habe, okay, das löst irgendwas in mir aus, wo ich gar nicht so genau weiß, was. Und ich konnte das überhaupt nicht einsortieren, aber es war irgendwie so etwas, wo ich gemerkt habe, das arbeitet in mir, auch wenn das nicht irgendwie zur Sprache kommen kann. Also ich kann das nicht ausdrücken, was das mit mir macht. Und ich habe auch keine Kategorien oder irgendetwas, ein Handwerkzeug, um damit umzugehen. Aber es war irgendwo ein Gedanke, der da war. Und als ich dann später, also Jahre später, mich dann damit auseinandergesetzt habe, was es für unterschiedliche theologische Ansätze oder so Kritiken an der klassischen Sühnetheologie gibt, da habe ich dann wieder Verbindungen ziehen können und dann den Moser nochmal rausgenommen und dann gemacht, okay, das waren damals schon so erste Risse, die in meinem Glauben da vorhanden waren.
In welchem Alter hast du dieses Buch in der Hand gehabt und gelesen? Ist das Religionsunterricht gewesen oder?
Ja, ja.
Ach, krass.
Religion in der Oberstufe, ich vermute mal 12. Jahrgangsstufe, da ist eine Unterrichtsreihe dann eben Atheismus. Und da haben wir Tilman Moser gelesen, da haben wir aber auch dann so die ganzen Klassiker, also Feuerbach, Projektionshypothese, Freud und so weiter. Ja, also ich bin dem Herrn Gavlik, also ich find ganz klasse, wie der das gemacht hat, super Religionslehrer. Mhm. Und ja.
Aber ich finde das ja schon krass, ne? Ich meine, wenn du, also bei ganz vielen Leuten, oder zumindest mir ging es so, und ich habe das Gefühl, bei vielen Leuten, wenn ich so höre, dass die irgendwann mal so einen Bruch haben in ihrem, sagen wir, evangelikalen Glauben. Da kommt das ja auch daher, dass das, was man so denkt, wie die Welt funktioniert, nicht mehr passt zu der Welt, die man lebt. Also irgendwann merken die meisten Leute ja irgendwie so, das passt alles nicht zusammen. Und das reibt sich und das reibt sich. Und meistens gibt es ja irgendwie schon auch so eine Phase, wo man, ja, wo so an der Grenze lebt oder irgendwie damit kämpft oder wo man probiert sozusagen das Alte irgendwie zum Funktionieren zu bringen und dann irgendwann zerbricht es halt meistens sehr brutal, wie das halt dann so ist, wenn so ein Stock Stück für Stück mehr gebogen wird und wenn es dann bricht, dann knallt es aber auch richtig und dann geht's in diese ganze Phase rein. Und ich finde das so krass, dass du wenn du in so einem Umfeld gelebt hast, wie hat das denn funktioniert in deiner Jugend, das aufrechtzuerhalten, diese Spannung zwischen irgendwie so einem krassen Umfeld mit, sagen wir, wo der Anspruch nicht nur ist, du darfst jetzt nicht raus aus den Gemeinden und irgendwo dann eine Nicht-Christin heiraten, so, oder Nicht-Christin, mit der irgendwie dich küssen oder sowas, so ungefähr, wo das gar nicht die Frage ist, sondern die Frage ist, gehst du in die andere Gemeinde und nimmst dort Abendmahl ein? Wie funktioniert denn da überhaupt Leben als Jugendlicher? Warst du einfach krass drin und voll dabei, oder? Das finde ich noch total spannend.
Ja, das funktioniert ja so, dass da einfach sehr, sehr viele Veranstaltungen den Wochenrhythmus dann planen. Also was? Dienstagabend hast du irgendwie eine Gemeindeveranstaltung, Donnerstagabend hast du eine Veranstaltung, dann hast du irgendwann nochmal Mittwoch oder Freitag oder so, hast du nochmal einen Hauskreis, dann hast du noch Jungschar und Sonntag zwei Gottesdienste. Und das ist einfach so ein Volumen, da passiert dann auch gar nicht so wahnsinnig viel drüber hinaus. Ich selber habe da noch im Fußballverein gespielt, das ist auch sehr kritisch gesehen worden da.
Muss sagen, wie da das denn funktioniert? Also gerade Fußballvereine mit ihren Klischees sind ja wirklich das Gegenteil von Brüdergemeinde, von geschlossener.
Ja, war schwierig, aber ja, ich meine, die Alternative war, es gab dann natürlich andere Jugendliche, die haben dann rebelliert gegen dieses System, in dem sie dann irgendwie skaten waren, gesoffen haben und ins Kino gegangen sind. Und dann war bei mir eben so, ja, okay, der geht zum Fußballverein, der macht da Sport und ansonsten ist er bei den Veranstaltungen immer da, dann war das okay. Aber ja, ich glaube, dass dieses hohe Volumen Das hat letztendlich dazu geführt, dass man dabei bleibt. Und im Grunde war es ja auch so, dass ich eigentlich nur Menschen kannte, abgesehen jetzt vom Fußballverein. Ich kannte ja nur Menschen, die eben auch in dieser Bubble drin waren.
Krass, ja.
Ja, spannend.
So, das, ja.
Ja, das ist so, also ich glaube, wenn ich das so höre, ich meine, wir drei gucken uns jetzt hier so ein bisschen an, so, ah, ja, ja, klar, geschlossene Brüdergemeinde, da sitzt im Kreis, Männer und Frauen sitzen getrennt, du hast nur deine eigene kleine Gruppe da Kontakt und darfst nicht mal eine andere Gemeinde Abend mal nehmen. Klar, so, ja, nächster Punkt so ein bisschen. Aber ich glaube, für viele da draußen ist es schon auch so der Punkt, wo die denken, ach so, das klingt nicht wie eine leicht wie eine Sekte, das ist ja wirklich heavy shit, von dem du hier erzählst, so. Das finde ich, weil ich wollte da jetzt nicht zu einfach drüber gehen, weil ich glaube, dass gerade natürlich das irgendwie in der Frage, wo geht man dann hin mit dem Glauben, auch eine Frage spielt, woher kommt man so? Und das ist ja schon noch ein krasses Umfeld. Aber dann lass uns doch vielleicht wirklich da mal reingehen, Hanna. Du möchtest auch eine Frage stellen? Hau raus.
Ganz kurz, ja, ich habe mich überlegt, wir sind jetzt mega gleich in die, wo kommt Jason her? Also, ne, wo, was ist deine Geschichte und so eingestiegen? Ich frage mich, ob es vielleicht noch 2, 3 Sätze braucht, wer Jason heute ist.
Ja, da würden wir jetzt ja hinkommen, oder?
Achso, okay, gut, dann gebe ich den Ball wieder zu dir. Du hast irgendeine Frage im Kopf gehabt.
Ja, ich meine, also was wir, glaube ich, vielleicht nochmal sagen können, was vielleicht nicht, oder wäre jetzt nicht mal eine Frage, ob das so relevant ist. Du bist Lehrer heute?
Ich arbeite als Lehrer, genau.
Vielleicht in der Schule. Jahren magst du ja noch 3 Sätze zu dir sagen.
Ja, mal gucken. Okay, bin gespannt. Mal gucken,
sag dir doch mal 3 Sätze.
Ja, erzähl doch mal 3 Sätze.
Darf ich Jason vorstellen?
Hanna, stell doch mal Jason vor in 3 Sätzen.
Warte mal, ich hätte mich vorbereiten sollen. Aber ich habe gedacht, ich kann mir eigentlich so richtig cool vorstellen. Also Jason, ja, ist Lehrer. Ich weiß gar nicht, Grundschule, Sekundarschule?
Sek 1.
Sek 1. Genau. Und parallel ist Jason aber auch Blogger und Podcaster und ziemlich viel in der progressiven Szene, also was die Glaubensszene so, falls man progressiv sagen darf, vielleicht ist das gar nicht mehr der richtige Begriff, unterwegs.
Finde ich gut, kann ich gut mitleben.
Genau, und würde auch sagen, dass du das schon sehr lange mitgestaltest. Also erstmal einmal über diesen Podcast Remix, der über die Mosaik stattgefunden hat, wo ihr, finde ich, schon viele Themen auf einem hohen Niveau diskutiert und besprochen habt. Also hier an unsere Hörer und Hörerinnen, die Bock auf Auseinandersetzung haben mit auch politischen Themen im Glaubenszusammenhang, hört da mal rein. Ich finde die bis heute noch sehr aktuell und sehr hörenswert. Und dann hast du einen eigenen Podcast gemacht, Freestyle, wo ich das Gefühl hatte, da warst du so, boah, ich will Geschichten hören. Ich will einfach Menschen eine Plattform geben, ihre Geschichte zu erzählen, um irgendwie auch mal dieser Bubble klar zu machen. Das ist nicht ein Einzelfall. Es ist auch mal wieder so eine klassische Geschichte von, nee, es ist nicht nur ein Einzelfall. Es sind nicht nur 3 Leute, die aus eurer Gemeinde rausgegangen sind, sondern es sind sehr, sehr viele Menschen, die mit sehr viel Verletzung und sehr viel Enttäuschung über ihren Glauben aus diesen Kontexten, evangelikalen Kontexten rausgegangen sind. Und denen hast du so eine Plattform gegeben und ich fand es super schön, weil du wirklich einfach nur über ganz viele Fragen den Leuten so ihre Geschichten, also die Leute so ihre Geschichten hast erzählen lassen. Genau, lohnt sich auch total reinzuhören. Und dann habe ich den Faden verloren, weil du hast dann aufgehört damit, diesen Podcast zu machen. Und ich glaube, du hast es auch umgenannt in Schöner Glauben. Mhm. Und ich weiß aber gar nicht, ob es darunter noch einen Podcast gibt.
Das waren jetzt aber lange 3 Sätze.
Ja, oder?
Ja, aber das stimmt soweit. Ja, ich habe mit der Freestyle-Geschichte im Grunde, ich würde mal sagen, pausiert. Mhm. Ich will weiter Podcasts machen und tatsächlich dann auch unter dem Namen Schöner Glauben. So mir hat dieses Konzept nicht mehr so, also es war nicht mehr so stimmig, diese Geschichten von Menschen, die ihren Glauben verändern. Einfach deswegen, weil ich gemerkt habe, die Muster sind eigentlich jetzt mal abgegrast. Und ich hätte eigentlich mehr Bock, jetzt mal zu gucken, was gibt es denn sonst noch so und wo geht's denn sonst noch hin. So, deswegen Freestyle, das werde ich weiter im Netz lassen. Ich vermute aber, dass ich den Podcast umbenennen werde. Und dann sind so ein paar Projekte jetzt in der Pipeline. Das eine ist, dass ich eben mit diesem Netzwerk Glaubensweite. Mhm. Da werden wir demnächst so ein Streaming-Dings starten. Und da wird es um alle möglichen Sachen gehen. Das wird also breiter aufgestellt sein. Und unter Schöner Glauben werde ich auch jetzt zum Beispiel eine Podcast-Staffel machen, wo es nur um progressives Christentum geht. Das wird jetzt demnächst kommen. Da sind die ersten 2 Episoden auch schon im Kasten. Also das wird, denke ich, so in den nächsten Wochen irgendwann starten. Genau, und sonst habe ich eben jetzt mehr geblockt mit Ruach. Das ist auch so ein Netzwerk von Internet-Content-Creatern aus unterschiedlichen Bereichen. Also Katholiken sind dabei oder auch Protestanten, alles Mögliche. Genau, und mit denen bringe ich ein Buch raus über Prozesstheologie. Da freue ich mich sehr. Das ist,
was im Übrigen ja so ein zweites Buch ist. Der hat schon ein Buch rausgebracht über Prozesstheologie. Darf man das so sagen?
Es ist tatsächlich das Gleiche. Das eine ist, das andere Buch habe ich eben nur im Selbstverlag mal so testweise an ein paar Leute verschickt. Und jetzt wird das eben wirklich mit einem professionellen Lektorat dann rausgegeben. Also es ist genau das, von dem du redest. Genau. Ja.
Ich habe nämlich das Privileg, dass es da drüben im Bücherschrank steht. Ich habe es ausgeliehen, das gebe ich zu, aber schon sehr lang ausgeliehen. Vielleicht gehört es jetzt auch schon mir. Genau.
Was ich ganz spannend finde, ist, wenn du das erzählst, wir hatten jetzt in unserem letzten Gespräch zu dem Thema mit Jay und Gofi von Hossa Talk, haben wir nochmal gemerkt, dass es auch ein super spannend ist, wie lange man in diesem Prozess Dekonstruktion so ein bisschen drin hängt und dass das so total viel mit dem Prozess scheinbar macht, wie lange man das weiterdenkt und wo man sozusagen dann auch ankommt. Deswegen würde mich da interessieren, wie lange ist es jetzt ungefähr her, dass, sagen wir mal, das bei dir so gebröckelt hat? Oder sagen wir mal, wie lange ist das her, dass das, du hast jetzt gesagt, so Mitte 20, ich weiß jetzt, du hast dein Alter, glaube ich, noch nicht genannt, wenn ich recht zugehört habe. So musst du auch nicht outen, aber mich würde schon interessieren, wie lange du jetzt ungefähr da drin steckst in diesem Prozess. Also wann hat das angefangen mit Mosaikgemeinde und allem?
Also ich bin 38 und das heißt, wenn ich Mitte 20 oder so angefangen habe, also irgendwie was plus 15 Jahre, würde ich sagen.
Ja,
also Länge ist, glaube ich, die eine Sache. Ich merke es gibt mittlerweile Leute, die ich kennengelernt habe, die nicht vielleicht so 2-3 Jahre brauchen für diesen Prozess. Und ich habe das Gefühl, dass es da nicht so eine feste Regel gibt, wie lange man da jetzt für braucht. Und dann, also dass Länge das Gleiche ist oder dass Länge äquivalent ist zu einem guten Prozess, das weiß ich nicht. Mhm. Ich habe da das Gefühl, dass es da Leute gibt, die das auch schneller hinkriegen, aber...
Die Frage würde ich jetzt direkt mal da reingehen, weil du sagst, für diesen Prozess und man macht diesen Prozess und dann ist der Prozess durch. Was ist denn für dich der Prozess?
Ja, das ist eine super Frage. Ich glaube, das Problem ist, oder die Herausforderung ist, wie man das Ganze framed.
Wie tust du es denn?
Ich selber würde es eben sagen, das ist das Leben halt.
Das Leben ist bei dir nach 2 Jahren beendet, dann bei manchen Leuten, meinst du?
Ich glaube, dass für manche ist das auch nach 2 Jahren beendet, klar. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es gibt eben sehr verkürzte Sichtweisen darauf, wo man eben sagt, ja, du hast ein Glaubenskonstrukt, das ist eben der evangelikale Glaube, der besteht aus, du glaubst, die Bibel ist Gottes Wort, ist unfehlbar, du glaubst an die 7-Tage-Schöpfung, wenn du stirbst, kommst du entweder in den Himmel oder in die Hölle, Gott ist der Allmächtige und Sex gehört in die Ehe und Homosexualität ist ganz schlimm. So, und dann kannst du wahrscheinlich noch ein paar mehr dazu anführen, Jesus ist für deine Sünden gestorben und leibliche Auferstehung und vielleicht fallen mir noch mehr ein. So, damit starten viele, da kommen viele her. Und dann kann man das eben so framen, dass man sagt, so und jetzt fängst du an, die eine Schale nach der anderen abzuknibbeln und am Ende hast du die Zwiebel aufgeschält und du hast nur noch Tränen in den Augen. Oder andere sagen, ja, das ist so dieser Wollpullover und du fängst einmal an einem Faden zu ziehen und dann stehst du nach einer Zeit nackt da. Und diese Framings, die finde ich schwierig. Und deswegen würde ich eher sagen, es hat eigentlich was mit dem Leben zu tun. Ja, das Leben ist eben so, dass du dazu lernst, dass du bestimmte Sichtweisen hast und du lernst, die zu überdenken. Du wirst mit neuen Geschichten konfrontiert, du lernst neue Dinge kennen, musst es irgendwie alles einsortieren. Und das ist eben Leben. Mhm. Und so würde ich das gerne framen. Also Glaubensdekonstruktion, sagt man ja häufig, würde ich framen als einen Entwicklungsprozess des Erwachsenwerdens, des Mündigwerdens. Das ist jedenfalls so die Idealvorstellung, die ich davon habe.
Und gibt es dann trotzdem die Option, dass das irgendwann abgeschlossen ist? Oder würdest du sagen, das ist lebensbegleitend? Kann man irgendeinen Punkt sagen, jetzt ist meine Dekonstruktion fertig, jetzt bin ich in der Rekonstruktion?
Ich weiß es nicht. Ich habe öfter mal gehört, dass dann einige Leute sagen, oh, wenn du einmal mit der Dekonstruktion anfängst, dann hört das nie wieder auf. Und dann bist du in irgendwie so einer Schleife gefangen, wo du immer hinterfragst und so. Das hört sich für mich sehr schauderisch an, also ganz, ganz schwierig irgendwie. Da kriegt man ja Angst bei. So habe ich das nicht erlebt. Ich merke einfach, ich lese ein neues Buch, das macht was mit mir, einiges davon finde ich gut, anderes nicht. Unterhalte ich mich mal mit jemandem, höre einen Vortrag oder so und das macht immer was mit mir, da entwickle ich mich weiter. Aber ich erlebe das nicht als irgendwie so ein, eine Form von Gefangensein, sondern ich erlebe das eher so als, eine Reise, die mit Neugierde angetrieben wird. Mhm. Ich bin neugierig.
Ja, ich finde es total schön, wie du das beschreibst, und ich habe jetzt gerade nochmal so nachgebohrt, weil das ist bei allen Gesprächen, die wir bisher hatten, rausgekommen, Jan, oder? Also dieses zu sagen, okay, das ist irgendwie, also habe ich es jetzt verstanden zumindest, es ist nichts, was irgendwann abgeschlossen ist, sondern das bewegt sich, das wird wieder beeinflusst von anderen Sachen, die mir begegnen auf meinem Weg. Etc. So, also, oder Jan, hast du das gerade anders gehört? Aber diesen Entwicklungsprozess, du hast es anders gehört.
Ja, weil ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Unterschied zwischen dem, was du jetzt beschrieben hast, Jason, und dem, wie ich es so erlebe bei vielen oder wo ich das Gefühl habe, wo die Diskussion häufig herkommt, ist, bei dir klingt es so, als hättest du an irgendeinem Zeitpunkt so ein a whole new world entdeckt, irgendwie als wärst du durch eine Tür gegangen und hättest festgestellt, ach krass, guck mal, da ist noch ein Raum, geil, und ab dem warst du in der Spielwiese der Möglichkeiten. Und ich glaube, wie es mir geht und wie es ganz vielen anderen geht, ist, glaube ich, dass diese Dekonstruktion nicht bedeutet, ich lasse das hinter mir, sondern bedeutet, das ist sozusagen der Turm, auf dem ich, das ist der Turm, auf dem ich stehe, und Stück für Stück sozusagen kommt jemand und nimmt einen Stein raus und ich merke, es wird immer bröckliger. Entweder der Turm sackt Stück für Stück so ein und mit jedem Stück, man sackt immer so ein bisschen runter und merkt, es wird immer wackeliger und es bleibt nicht mehr viel übrig. Und je nachdem nach Charakter steht vielleicht dann unten das Wasser, was dann auch höher kommt oder so. Aber ich glaube, dass sozusagen diese Dekonstruktion, die höre ich bei dir lustigerweise überhaupt nicht raus, muss ich sagen. Also ich höre bei dir ganz viel Freiheit, aber ich glaube, dass die Freiheit für mich eine Frage etwas ist, wo man, wo ich sagen würde, wo ich hinkommen musste, und was in erster Linie was damit zu tun hatte, ganz viel Dinge aufzugeben. Und jetzt weiß ich nicht, ob du sozusagen einfach nie so viel Dinge aufgeben musstest oder die Dinge nicht aufgegeben hast. Das wäre sozusagen, jetzt wären so zwei Richtungen, die ich jetzt nachfragen könnte. Deswegen, für mich passt das fast ein bisschen ganz gut dazu, dass es bei dir gar nicht so mega krass scheinbar in der Jugend alles geknatscht hat. Was würdest du eher sagen? Wo juckt dich eher? Bei der Aussage, du hast nie viel loslassen müssen, oder bei der Aussage, das war gar nicht so, oder das war nicht schlimm, was loszulassen? Siehst du dich da irgendwo?
Lass mich ein bisschen drüber nachdenken, aber erzähl doch noch mal ein bisschen, wie du das bei dir erlebt hast. Weil dieses Jenga-Turm, das Bild, das finde ich spannend. Irgendwie ein Turm, der dann zusammenbricht.
Ich komme zum Beispiel.
Aber kannst du es ein bisschen konkreter machen?
Ja, ich komme zum Beispiel aus einer Freikirche. Ich habe da irgendwie so, nicht ganz so krass, sondern irgendwie eine Ansgar-Kirche und so ein Hamburger Ding da aus der charismatischen Erneuerung raus. Und die haben in meiner, typische evangelikale Jugend mit irgendwie kein Sex vor der Ehe und Alkohol ist böse und so, und aber irgendwie halt im Westen, also ich wohne jetzt ja im Osten in Halle, hier ist ja nochmal ein bisschen krasser, also diese Trennung Christen, Nicht-Christen. In meiner Jugend war das immer so, war halt in einem Freundeskreis auch irgendwie in seiner Schule, man hat Hobbys gemacht und sowas und dann hatte man irgendwie noch die Gemeinde und beides hat sehr viel Zeit eingenommen, aber es waren irgendwie beides auch so ein bisschen Welten, wo du immer gemerkt hast, dort, wo die sich berühren, da knirscht es irgendwie. Aber das war irgendwie normal, dass es da irgendwie so einen knirschenden Bereich gab. Und je mehr und je älter ich wurde, desto mehr habe ich halt gemerkt, dass das funktioniert nicht. Also desto mehr habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht, ich schaffe es nicht, irgendwem zu genügen. Ich schaffe es nicht, dem Anspruch sozusagen auf der Gemeindeseite zu genügen, weil ich das Gefühl habe, dann muss ich das andere Leben, das habe ich halt. Ich bin halt in der Schule, ich bin halt in Hobbys. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dem anderen Leben kann ich nicht genügen, weil dort kommt man nicht, es gibt das schöne Lied von Wir sind Helden, wo es heißt, fällst du nicht weit genug raus, um woanders anzukommen? Und so ein bisschen war das dann sozusagen der Effekt. Am Ende hing man zwischen den Stühlen und dann irgendwann gemerkt, so der Bruch kam dann spätestens, als sozusagen der Versuch da war, dann wirklich mal der Seite der Welt zu genügen. Spätestens dann ist sozusagen das Feedback aus der Gemeinde sehr stark geworden, wenn man irgendwie, wenn es um Themen wie Sex vor der Ehe geht, wenn es um Themen wie Alkohol geht und so, dann wurde es irgendwie alles sehr knirschig. Und spätestens dann, und dann bin ich umgezogen zum Studieren. Und habe dann spätestens gemerkt, so, jetzt kommen die gleichen Ansprüche, also wird weiterhin gesagt, dass das und das geht alles nicht. Aber ich habe gar keine Bindung mehr so groß an also das, was mich vorher da drin gehalten hat, in diesen Prozessen, denen ich das Gefühl habe, die funktionieren eigentlich nicht, die wurden weniger, weil die Leute kannte ich noch nicht so lange. Dadurch habe ich dann auf einmal gemerkt, dann löste sich das alles auf. Und dann kamen auf einmal Leute, die mir eine Sprache gegeben haben, wie zum Beispiel die Podcasts, wie zum Beispiel Hossa Talk, die auf einmal das verbalisiert haben und gesagt haben, ey, es ist okay, so zu denken. Und auf einmal dann fing diese Freiheit an, Dinge, so Bausteine rauszunehmen. Also dann hat irgendwer mal gesagt, so ey, jetzt müsste ich überlegen, was der erste Baustein war, aber irgendwie, keine Ahnung, jetzt kannst du jeden nennen, jetzt kannst du sagen, ey, vielleicht ist die Bibel gar nicht, muss man die gar nicht wortwörtlich komplett nehmen, um sie ernst zu nehmen, sondern du kannst die auch so cool finden. Vielleicht liebt Jesus dich auch, wenn du irgendwie eine Freundin hast, die nicht unbedingt Christin ist. Genau, also Dinge, ne? Also so lauter Sachen, die dann auf einmal okay wurden. Und das geht, ich würde sagen, das geht jetzt bis heute, dass ich jetzt halt lerne, so, vielleicht ist das Volk Israel nie aus Jerusalem, das Volk Israel nie aus Ägypten ausgezogen. Vielleicht ist das alles nur eine Geschichte. So, ne? Und das ist dann so, oh krass. Und jetzt sind das so die kleinen Steinchen und die schocken mich jetzt nicht mehr ganz so krass. Aber diesen Prozess, der ist, glaube ich, für mich ganz wichtig. Und dann aber auch zu merken, dann fallen halt, wenn diese ganzen Prozesse laufen, dann fällt ganz viel von diesem Leben, in dem ich immer gelebt habe, zusammen. Weil dann kann ich auf einmal nicht mehr eine Predigt hören, die so funktioniert. Dann kann ich auf einmal nicht mehr den Lobpreis mitmachen, der so funktioniert. Dann kann ich auf einmal nicht mehr frei beten irgendwelche Leute. Dann kann ich auf einmal nicht mehr Jugendarbeit machen, die so funktioniert. Und so bröckelt Stück für Stück das Leben so. Und diesen Prozess, ich habe das Gefühl, den machen ganz viele Leute. Dann werden auf einmal Freundschaften super schwierig mit Leuten, die halt da noch total drin sind. So. Genau, dann fallen vielleicht Karrierewege weg, die man sich gedacht hat, in denen man voll drin wäre. Und so weiter und so fort. Ne? Also der Familienmitglieder, mit denen es auf einmal schwierig wird. Genau, Beziehungsgespräche mit der Partnerin, wo man auf einmal denkt, so, ich dachte immer, das machen wir so und so. Ja, und auf einmal stellt einer von beiden fest, vielleicht machen wir es doch nicht so und so. Genau, diesen Prozess, und ich habe das Gefühl, der geht ganz vielen Leuten so. Und dann fängt er sich unterschiedlich. Und deswegen fand ich diese Metapher so spannend mit diesem Faden, den man so rauszieht, weil ich mich gefragt habe, oder mit der Zwiebel, weil bei der Zwiebel bleibt ja nichts am Ende übrig. Und ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, bei jedem Menschen bleibt irgendwie noch irgendwas übrig. Ich glaube, wenn nichts mehr übrig bleiben würde, würde man sehr schnell wirklich in der Geschlossenen landen und nicht in der Brüdergemeinde. Sondern ich glaube, jeder Mensch braucht irgendwie, die meisten Leute fangen sich, glaube ich, irgendwann ab, wenn sie merken, das funktioniert alles nicht mehr und machen irgendwie, und dann fängt es an aufzubauen.
Okay. Und entweder, meinst du, Jan, dass es das sozusagen in zwei verschiedenen Phasen gibt? Also, dass es diese Abbruchphase gibt, wo ganz vieles verloren geht und das sich auch nicht gut anfühlt, sondern man wirklich das Gefühl auch von Verlust hat und dann irgendwann neben diesen Freiheiten natürlich, die irgendwie auch entstehen, aber ja trotzdem meistens auch mit Verlust zu tun haben, und dann kommt so eine Aufbauzeit wieder, wo man anfängt, sich das wieder zusammenzustückeln und sich Dinge wieder zurückzuholen?
Genau, und ich glaube, meine These wäre diese Rekonstruktion, die ich immer sehe. Und das vermischt sich, ne, das ist oft auch parallel, dann ist man in der Rekonstruktion, also ich würde nicht sagen, dass ich immer noch voll in der Dekonstruktion bin, aber manchmal gibt es noch so Momente, wo ich dann denke, ach krass, das habe ich noch gar nicht, aber es ist mir auch nicht so wichtig dann, ehrlich gesagt. Also das ist dann nicht mehr so schlimm, diese Momente, wo dann nochmal so ein kurzer Stein nochmal rausbricht. Aber ich finde es super spannend an dieser Reihe und mich mit dir und anderen Leuten zu unterhalten, weil es mich über die Frage geht, ja, wo führt denn dieser nächste Prozess dann hin? Also landet man dann, wo landet man damit? Und ich finde total spannend zu hören, diese Sachen, die man dann problemlos wieder annehmen kann irgendwann. Also diese zweite Naivität als, ich komme wieder irgendwo an und ich habe mir wieder was zusammengebaut, aber ich weiß, dass mein Turm zerbrechlich ist. Ich stehe nicht mehr auf dem, also ich habe mir einen neuen Turm gebaut. Das ist mir auch bewusst, dass das wieder ein Turm ist, und aber ich weiß, das ist ein zerbrechlicher Turm. Und dann, wenn der halt zusammenbricht, dann ist das der, das ist nicht so schlimm, sozusagen. Das ist irgendwie, das hört die Metapher auch irgendwann auf Sinn zu ergeben, aber mich würde interessieren, wie es dir damit geht, weil irgendwie klingt das, als würdest du aus einem total krassen Turm kommen oder aus einem total krassen Gebilde, was noch viel starrer ist als alles, was ich zum Beispiel jemals kennengelernt habe. Und es wirkt so, als hätte ich das gar nicht so sehr geschockt, dass das irgendwie nicht mehr so, dass du jetzt da stehen kannst, sagen kannst, ah, war wahrscheinlich eine Sekte, ne?
Ja, ich meine, das ist eben, das meine ich damit, dass es Leben ist. Zum Leben gehört eben dazu, dass es Brüche gibt. Zum Leben gehört dazu, dass es Verletzungen gibt. Es gehört dazu, dass man hart auf die Schnauze fällt. Und es gehört eben auch dazu, dass man Dinge verarbeitet, dass man neue Beziehungen aufbaut, neue Überzeugungen entwickelt, dass man neues Handwerkzeug sammelt und erlernt, damit umzugehen, um sich eben in der Welt zurechtzufinden. Und deswegen finde ich, ja, natürlich hat es bei mir auch diese Brüche gegeben. Es hat sehr viele Brüche gegeben, sehr, sehr harte Brüche. Und auch tiefe Verletzungen. Ich glaube, ich habe auch andere Menschen stark verletzt. Und deswegen würde ich sagen, dass der Punkt da, wo ich heute bin, das ist hart erarbeitet in sehr vielerlei Hinsicht. Aber auf der anderen Seite würde ich heute eben rückblickend sagen, dass ganz viel von dem, was ich da an Geschichte erlebt habe, einfach so ist das Leben. Und das haben andere Menschen eben auch hingekriegt. Und ganz viel von dem ist natürlich. Das ist nichts, was so exotisch ist, dass ich jetzt sagen muss, mein Gott, wo bin ich hier reingeraten? Das ist eben so. Und andere Menschen sind damit auch zurechtgekommen. Man kann von denen lernen. Es gibt viele andere Menschen, die eine ähnliche Reise gerade durchstehen. Und mit denen kann man sich vernetzen, kann da ein Stück zusammengehen. Und deswegen, ich freue mich darüber, dass ich ein Stück weit da eine Gelassenheit gefunden habe. Hm. Und ich glaube, dass ja, es hat andere Phasen gegeben. Es hat Phasen gegeben, wo ich sehr bissig war und sehr wütend war. Und das ist auch okay. Und vielleicht gibt es das auch wieder. Aber ja, auch das. Momentan bin ich einfach an einem Punkt, wo ich da das ganz gut integriert kriege und sagen kann, ja, bestimmte Herausforderungen, bestimmte Türme, die zusammenbrechen. Vielleicht lernt man dann am Ende nicht nur Türme zerbrechen, sondern man lernt am Ende eben auch, na gut, man kann auch neue Türme wieder bauen. Oder so, keine Ahnung. Ich finde, die Metaphern sind manchmal dann recht schwierig.
Ja. Und ich finde aber das, was ich jetzt trotzdem auch raushöre und was ich finde, was es auch bei Goofy und Jay gab, ist dieses, sich viel bewusster zu sein mit diesem neuen Turm, ja, dass der jetzt auch nicht für immer halten muss, ne? Also das, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu diesem allerersten Bruch und wo man noch glaubt, das ist die einzige Wahrheit. Also das ist der einzige Turm, den es geben kann, und wenn der kaputt geht, dann gibt es keinen neuen. Und dieser Unterschied ist dann, dass man weiß, ach so, Türme können kaputt gehen. Ach so, aber dann gibt's halt auch wieder was Neues, oder dann gibt's neue Bausteine, mit denen ich baue. Also das verliert so ein bisschen an Dramatik. Und wo ich dir recht geben würde mit dem Leben, dass ich manchmal sagen würde, es gibt ja Dekonstruktionsprozesse gar nicht nur im Glaubensbezug, sondern wir haben die in ganz vielen anderen Bereichen auch. Und ich glaube, jeden Mensch, der eine Therapie macht und seine Kindheit dekonstruiert, und ich finde, das ist ganz oft nichts anderes, erlebt es auf eine ähnliche Art und Weise. Und genauso auch danach dieses, ach so, das wird auch immer wieder kommen. Ich werde da auch immer wieder Konflikte haben. Ich werde da immer wieder an Dinge stoßen, die ich geglaubt habe und die mein Leben aber gar nicht gut machen oder mir gar nicht das Leben gut ermöglichen, ja gut, dann mache ich halt noch eine Schleife. Dann muss ich mir das halt nochmal angucken. Und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen mit diesem Glauben, in dem wir da groß geworden sind.
Ich habe das Gefühl, einen Unterschied, den ich sehe zu der, ich finde die Metapher sehr spannend mit dem, sagen wir, der Kindheit zum Beispiel, ein spannender Unterschied, den ich gerade spontan sehe zu dem Prozess, seine Kindheit, wie man aufgewachsen ist, die seine Eltern, ne, als Götter und Göttin sozusagen, das sozusagen so ziehen zu lassen ist, dass man ja meistens eh irgendwann von denen weggeht. Meistens gibt es eh den Punkt, wo man dann irgendwann eine Distanz hat und dann merkt so, ich habe jetzt eh mein eigenes Leben hier und ob ich jetzt meine Eltern jetzt gerade doof finde aus der Distanz oder nicht, das funktioniert im Alltag ganz gut, unabhängig davon. Dann wird es spannend, wenn man sich berührt so oder wenn man irgendwie und wie viel Verbindung man möchte, das kann man ja meistens noch ganz gut selbst bestimmen. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum eben die Leute häufig dann so einen Dekonstruktionsprozess haben, wenn sie wegziehen, wenn sie in eine andere Gemeinde gehen und sowas, weil es auf einmal nicht mehr die Notwendigkeit so krass gibt. Also das könnte ich bei mir auf jeden Fall sagen. Ja, sondern du hast gerade gesagt, du bist nicht mehr so wütend heute. Liegt das an der Zeit oder hast du deinem alten Glauben oder den Menschen vergeben oder sind sie dir egal geworden, wie es teils rausklang? Was würdest du sagen, ist so ein bisschen der Grund, warum du heute da mit so einer entspannten Perspektive da drauf schauen kannst?
Mehrere Dinge. Eine Sache war zum Beispiel für mich der Prozess herauszufinden, dass diese ganze evangelikale Ablehnung von Menschen aus dem LGBTQ Spektrum, sag ich mal, dass das nicht zeitgemäß ist und dass es auch nicht richtig ist. Und das war für mich dann ein Punkt, wo ich sehr stark auch drauf gepocht habe und viel darüber gepostet habe und was weiß ich. Und dann auch damals so gesagt habe, ja, Mosaik, wir waren die erste Gemeinde in Deutschland, die, also erste Freikirche, die dann Homosexuelle getraut hat und wann kommen die nächsten und so weiter. Und irgendwann hat mich da mal ein Christ, der selber schwul ist, angeschrieben und gesagt, du, mal ganz ehrlich, es gibt schon ziemlich viele Gemeinden, die das machen, ziemlich viele Freikirchen, ihr seid nicht die Ersten. Ich so, hä, was denn? Ja, es gibt irgendwelche reinen schwulen Gemeinden und das sind Freikirchen. So, und willst du denen jetzt absprechen, dass die Freikirchen sind? Und überhaupt, du bist doch gar nicht schwul, also warum bist du so offensiv da? Und das war für mich dann eben so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, okay, diese Wut, die ich da hatte, ist eigentlich irgendwo auch eine Form von, ja, weiß ich nicht, wie man das in Worte fassen soll. Aber das hat mir sehr, sehr geholfen, da einen ganz anderen Zugang zu finden. Ich würde heute mich auch immer noch dafür einsetzen und sagen, ja, Ehe für alle und da wäre es ganz toll, wenn auch der Evangelikalismus da diese ausgrenzende Haltung überwinden könnte. Aber ich würde es heute eben sehr viel stärker dadurch versuchen, dass ich Platz mache für Menschen, die selber queer sind und dann darüber sprechen. Das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, ich habe früher geblockt und da sehr, sehr stark auch so gegen dieses die Sühne-Theologie, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Das fand ich dann irgendwann ganz, ganz furchtbar, auch weil ich da viel zu gelesen habe. Und ja, hab dann da so Artikel rausgehauen, ich weiß nicht, vielleicht gibt's den sogar noch online, braucht Gott Therapie? Fragezeichen. Ja, weil er ja seinen eigenen Sohn dann quasi hingerichtet hat und so ein blutrünstiges irgendwas Wesen ist. Und da hat sich das bei mir auch irgendwo ein bisschen eingependelt, würde ich sagen. Als ich dann ja mal breiter wahrgenommen habe, wie sehen das eigentlich Menschen heute, die jetzt eben nicht nur evangelikal sind. Und dann zu merken, in der akademischen Theologie, in ganz, ganz vielen landeskirchlichen Gemeinden ist es überhaupt kein Thema. Da ist man da viel, viel weiter und da hat man einen ganz anderen Zugang. Da hat man dann mal sowas wie Moltmann gelesen und dann kann man das ganz anders fassen, das Kreuz. Und da eben zu sehen, okay, das, wie ich geglaubt habe, das ist zwar auch recht verbreitet, aber es ist eben nicht das Einzige. Es gibt ganz, ganz viele andere, die haben gutes, schlaues Zeug gesagt und die sind eben nicht so, ja, wie soll ich sagen, die haben nicht so einen verbohrten, fiesen Glauben und da kann ich mich zurücklehnen und kann sagen, ich muss die Welt nicht retten, weil es gibt schon ganz viele andere, die es auch verstanden haben. Und die vielleicht noch viel, viel mehr verstanden haben. Die auf jeden Fall mehr verstanden haben. Und dann hat mich das auch ein bisschen runtergebracht.
Mhm. Jan, darf ich die Frage schon stellen, wie Jason jetzt glaubt? Oder hattest du noch? Ja, das würde mich nämlich, genau, wie würdest du das denn heute beschreiben? Wie würdest du deinen Glauben heute beschreiben? Woran glaubst du heute?
Woran glaube ich heute?
Ich kann dazu nämlich noch einwerfen, dass ich meine, mich zu erinnern, dass du bei Remix auch mal gesagt hast, dass du dich als Teilzeit-Atheist verstehst. Das ist ja so, das ist ja durchaus fast schon eine neue Religionsform, würde ich sagen. Teilzeit-Atheist, sehr weit verbreitet. Und das würde mich interessieren. Ist das immer noch so? Also gibt es diese Schwankungen schon immer noch in dir? Oder hast du schon Worte dafür, deinen Glauben heute, wie er vielleicht jetzt gerade ist? Also ne? Kann in 2 Wochen wieder anders sein.
Also Teilzeit-Atheist finde ich es witzig. Ich glaube, das klaue ich mal.
Ich habe nicht, dass ich das erfunden habe. Das kommt irgendwo anders her.
Das hat auch Jay tatsächlich letzte Woche schon gesagt.
Jay hat es gesagt? Ah ja, siehst du, dann.
Der hat auch mal innerer Atheist oder sowas hat er gesagt. Ne? Das habe ich auch mal gehört. Ja, also ich würde Folgendes sagen. Dieses klassische Gottesbild, ne, der allmächtige Gott, der irgendwo außerhalb des Universums, außerhalb von Raum und Zeit existiert und dann von Zeit zu Zeit eingreift und hier Dinge tut. Ich würde sagen, wenn das Gott ist, dann glaube ich nicht an Gott. Also in der Hinsicht würde ich sagen, da bin ich Atheist. Ich glaube aber, dass es möglich ist, durch die christliche Tradition sich durchzuackern und am Ende neu zu formulieren oder anders zu formulieren, was Gott ist. Es ist wiederum nicht neu im Sinne von, wir erfinden das heute, sondern ich glaube, dass es schon ganz viele Menschen gegeben hat, die das schon im Mittelalter und noch darüber hinaus auch neu oder anders gedacht haben. Aber da würde ich dann anknüpfen, so. MystikerInnen zum Beispiel. Und deswegen, ich würde sagen, für mich ist Gott ein Begriff für eine Erfahrung. Und das ist für mich die Erfahrung, die Menschen machen, einmal wenn man absolut hier im Hier und Jetzt ist und dadurch irgendwie merkt, dass in einer gewissen Weise Zeit keine Rolle mehr spielt. Ich erlebe sowas, wenn ich auf dem Apple Tree bin und da irgendwo vor der Bühne dann irgendwie mich voll in die Musik reingeben kann und dann alles andere gerade keine Rolle spielt. Das sind so für mich so transzendente Momente, die, weiß ich, fast tranceartig sind. Nicht trance im Sinne von, dass man raus aus der Welt gerissen wird, sondern mehr ganz, ganz tief in den Moment hinein. Das, finde ich, ist ein Aspekt davon. Ich würde sagen, Gott beschreibt auch eine Erfahrung, die eine enge Verbundenheit ausdrückt. Wenn ich mich sehr verbunden fühle mit Menschen, dann ist das, glaube ich, eine Erfahrung, die ich Gott nennen kann. Und darüber hinaus, glaube ich, auch sagen zu können, immer dann, wenn ich merke, dass Geschichten hoffnungsvoll enden oder sich in eine hoffnungsvolle Entwicklung begeben, dass ich dann sagen kann, okay, das ist auch für mich irgendwie so ein Gott-Ding. Aber das heißt für mich eben nicht, ich denke Gott nicht als Person in dem Sinn, dass da irgendwo ein Wesen ist, was dann ganz viele Schalthebel hat und Dinge machen kann und irgendwo anders ist, sondern für mich wäre Gott ein Begriff für die Intensität des Lebens und damit eben etwas, was im Hier und Jetzt ist. Und deswegen, für mich ist Gott auch deswegen ein Begriff dafür, das Intensivste, das Größte, das Beste aus dem Menschsein rauszuholen. So, die theologischen Begriffe dafür wären Panentheismus oder Prozesstheologie. Aber das ist im Moment so die Richtung, in die ich mich ja vortaste. Mhm. Wo ich denke, das hat Potenzial.
Hast du Glaubensrituale in deinem Alltag?
Das ist so ein bisschen für mich so die Herausforderung, weil ich merke, die Dinge, die mich sehr stark, also Musik war zum Beispiel eine Sache, was mich sehr, sehr stark mit diesem im Hier und Jetzt Sein verankert hat oder was mir das ermöglicht hat. Und das habe ich im Kontext von Gemeinde sehr stark erlebt und das hat immer gut geklappt. Und ich merke, das ist eine Sache, das fehlt mir noch. Mhm. Ich habe verschiedene andere Sachen jetzt auch ausprobiert und so richtig das Wahre habe ich für mich noch nicht gefunden. Das, was ich für mich als Ritual, wenn man das so will, das ist, glaube ich, auch zu viel. Ich glaube, das, was für mich funktioniert, um Verbundenheit zu leben, ist tatsächlich Kochen.
Geil.
Kochen
geil.
Und mit Menschen unterwegs sein. Das, cool. Mhm. Das finde ich, ist das kommt recht nah da dran.
Warum kochen? Ja. Oder inwiefern kochen? Weil einfach sozusagen, weil die Zwiebel dich erinnert an die Dekonstruktion oder der Knoblauch da ein bisschen weniger Dekonstruktion oder warum kochen?
Die Idee anbieten. Ich finde, manchmal hat Kochen was Meditatives. Also weil man mit den Händen halt was tut, aber wäre nur eine Interpretation jetzt.
Ja, aber vielleicht noch nicht mal so dieses alleine für mich kochen, sondern das mit anderen zu machen. Aha. Mit anderen kochen und Dinge da auszuprobieren, das ist etwas, was für mich ein Weg ist, mehr so in dieses Hier und Jetzt und da habe ich das Gefühl, ein Stück weit auch lebendig zu sein.
Das mit den anderen Leuten finde ich da spannend, weil das ist so ein bisschen was wir gemerkt haben im Gespräch über Gemeinden und warum man noch in Gemeinden geht und warum man Gemeinden vielleicht auch vermisst oder so. Dass eine der Gründe sein kann, man hat die gemeinsamen Rituale, also verschiedene Menschen kommen zusammen, die sind unterschiedlich, aber die werden eins in den Ritualen, die sie gemeinsam machen. Und das andere ist, verschiedene Menschen kommen zusammen mit einem gemeinsamen Glauben, mit einer gemeinsamen Richtung und können sich dann in der Vielfalt finden und brauchen dann eben nicht unbedingt die gemeinsamen Rituale oder finden sie auf Dauer oder sowas, aber brauchen dann nicht ganz so krasse formelle Rituale vielleicht. Ist das auch einer der Gründe, warum du so aktiv dich einbringst in diese Szene, nenne ich es jetzt mal, das ist ja es gibt unterschiedliche Blasen da so, aber es gibt ja schon so eine sehr kleine Dekonstruktivisten, nein, wie fällt es dir gar nicht ein, eine postevangelikalen Blase, so eine digitale, jetzt könnte ich so ein paar Namen nennen, ne? Die hatten wir auch wahrscheinlich schon die Hälfte davon, ja mehr, irgendwo schon mal als Gästin oder Gast bei uns im Podcast und die haben sich auch alle gegenseitig, haben die auch alle einen Podcast und laden sich auch gegenseitig alle ein und das ist ja auch voll schön und ich frage mich, ist das so ein bisschen da diese Gemeinschaft, ist das so diese Menschen, mit denen man weiß, hey, wir denken irgendwie in eine ähnliche Richtung?
Das sind auch wieder unterschiedliche Dinge, die da zusammenkommen. Einmal sind einfach spannende Leute dabei. Und da gibt es einfach auch viel zu lachen. Man kann irgendwo digital das Leben ein Stück weit teilen, auch wenn man weit auseinander wohnt. So, das schätze ich sehr, die Menschen, die ich darüber kennengelernt habe. Ich mag Podcasts einfach. Das ist ein richtig cooles Medium. Und auch wenn jetzt jeder und jede einen Podcast hat, das ist mir egal. Ich finde, das macht immer noch Spaß. Und das ist cool. Und ich finde dieses Gespräch, was da schon jetzt eine ganze Zeit online auch schon am Gang ist. Ich finde, das ist ein relevantes Gespräch. Ich lerne da immer neue Sachen. Ich finde es auch spannend. Ich mag es zu diskutieren. Und da gibt es einfach immer wieder auch Leute, die wirklich sehr, sehr fähig und sehr belesen, sehr weise sind. Und ich glaube, ohne solche Formate wie Podcasts oder Blogs und Kommentarspalten würde ich, glaube ich, ganz viel, was mich bereichert, gar nicht so mitschneiden können.
Mhm.
So, das,
Ich habe nochmal, ich finde es immer die eine Frage, so was glaube ich denn selber für mich? Und da hat man ja irgendwie nur Verantwortung so für das eigene Leben. Wie machst du das mit deinen Kindern? Was bringst du denen über Glaube bei?
Oh, das ist schwierig. Also das ist deswegen schwierig. Das ist
immer eine gemeine Frage.
Was eher gemein ist, es liegt ja schon ein bisschen auf der Hand. Ich glaube, das ist deswegen schwierig, weil das tatsächlich eine Sache ist, die da kenne ich wenig Vorbilder.
Hm.
Es gibt ganz viel, von dem ich weiß, so möchte ich es nicht machen. Und von dem, wie ich es machen will, da ist so ein bisschen ausprobieren. Also grundsätzlich von meiner Haltung her würde ich eben sagen, Freiwilligkeit ist ganz wichtig da. Ich möchte da nicht irgendwie Lebenszeit meiner Kinder mit etwas verschwenden, wo sie am Ende sagen, pass auf, also das hättest du ja echt klemmen können. So, ich glaube, ich bin ansprechbar, das ist wichtig. Und darüber hinaus ist mir wichtig, es soll angstfrei sein. Ja, also dieser, der Typ ist Richard Rohr.
Mhm.
Der sagt ja immer, es braucht am Ende oder es braucht am Anfang, brauchst eine Box, brauchst irgendein Konzept und dann in der zweiten Lebenshälfte kannst du diese Box dann eben kaputt machen und irgendwie was Neues machen.
Mhm.
Und ich kann verstehen, dass er das sagt, aber ich denke mir ganz ehrlich, ich habe kein großes, gesteigertes Interesse daran, meinen Kindern irgendwie eine Box mitzugeben, die sie am Ende komplett wieder kaputt machen müssen. Und glaube einfach, dass es wichtig ist, bestimmte Werte vorzuleben, auch denen mitzugeben, seid neugierig, lernt Sachen, seid gute Menschen, seid Menschen, die die Empathie haben, seid Menschen, die sich kümmern, die mit anpacken wollen, seid Menschen, denen Dinge wichtig sind. Und das ist, glaube ich, schon ganz viel, was auch spirituell ist, würde ich sagen.
Weil ich wollte nämlich gerade fragen, das kann ich ja auch eigentlich alles ohne Glaube tun. Also da muss ich ja eigentlich noch nicht einmal über Gott gesprochen haben, um Kindern das mitzugeben.
Ja, es ist eben die Frage, was meint man mit den Begriffen?
Mhm.
Also ich glaube nicht an irgendein Wesen, was außerhalb von Raum und Zeit rumschwebt. Ich glaube an eine tiefen Dimension des Lebens. Und ich glaube, dass ich bin mit der christlichen Tradition aufgewachsen. Ich habe die christliche Religion wie so eine Sprache, wie eine Muttersprache gelernt und beherrsche diese Sprache. Meine Kinder werden die nicht so lernen. So, das ist so. Ich habe gelernt, mich in unterschiedlichen Sprachen auszudrücken und habe eben gemerkt, okay, bestimmte Dinge kann ich in der einen Sprache besser ausdrücken, andere Dinge wieder in der Sprache. Die Frage ist ja, was möchte man am Ende mitgeben an irgendwie Lebensideen, so würde ich mal sagen. Und ich glaube nicht, dass die wichtigste Idee ist, du immer, da gibt es irgendwie ein Wesen, was alles kontrolliert und was am Ende auch alles gut macht.
Hm.
Sondern da gibt es, glaube ich, andere Dinge mittlerweile, die ich mitgeben würde. Und für mich kann ich das aber auch wieder in der christlichen Sprache ausdrücken.
Ah, okay.
Ich kann dann sagen, ja, das ist heilige Geistkraft. Ich habe da schon Begriffe für, wie ich das dann auch nennen kann. Aber es ist nicht mehr so das, was ich selber an Sozialisation mitbekommen habe.
Ja, eben. Also es gibt ja die Möglichkeit auch, dass du den Begriff Gott so fühlst, wie du ihn halt fühlst, ne? Aber das halt an deine Kinder weitergibst. Und das finde ich schon immer eine spannende Frage, wie macht man das? Weil es ja eben doch andere Schleifen erreicht. Ich sehe das bei Freunden einfach auch, die, würde ich sagen, auch ihren Glauben schon auf dem Weg sind von Dekonstruktion, vieles davon nicht mehr glauben. Und die haben aber eins ihrer Kinder ist einfach extrem klar in seinem Glauben, ne? Also er hat ein extremes Vertrauen in Gott, das ist total abgefahren. So, da gibt's nichts, geht nichts auf Gott. So. Und die gucken, stehen da und sagen so, ey, wir haben nicht richtig Ahnung, wo das herkommt. Und ich finde es dann immer interessant, darüber nachzudenken, ja, wie geht man dann damit um? Also, ne, wie geht man damit um, wenn das Kind halt totales Vertrauen hat, dass da Gott alles gut macht etc. Und das fand ich gerade nochmal spannend. Also ich finde das immer interessant, wie Eltern da für sich umgehen, genau weil es da, glaube ich, nicht so einen richtig klaren Weg gibt. Und weil das gerade, wenn man selber diese vielen ganz klaren Antworten so krass hinterfragt hat, ist dann manchmal, ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, was erzähle ich dann meinem Kind? Also wenn ich vielleicht bei manchen Sachen auch selber noch gar keine Antwort habe oder noch gar nicht die Worte habe dafür. Und auf der anderen Seite ist es ja auch was Schönes, wenn Kinder zumindest mit einer Idee davon aufwachsen, dass es vielleicht auch mehr gibt als nur das, was ich hier anfassen kann und was da, also weil ich finde schon, dass es mein Leben auch bereichert, eine Idee zu haben, dass es etwas Spirituelles gibt, dass es irgendwie was mehr gibt als nur dieses Materielle. Und genau, ich finde das eine ganz schöne Herausforderung für Eltern.
Ich glaube, es macht manchmal gar nicht so einen Unterschied. Oder ich meine, es macht meine These ist, dass es bei Kindern meistens keinen Unterschied macht, ob man sich super sicher ist und das kommuniziert oder ob man sich super unsicher ist und das kommuniziert. Weil ich glaube, dass Kinder eben keine Chance haben, in eine zweite Naivität reinzukommen, sondern die müssen durch die erste Naivität. Und ich glaube, das bedeutet, wenn du kommunizierst, also egal wie du es kommunizierst, dann baut sich das Kind, baut sich irgendwie sein, ne, so funktioniert halt die Welt. Und dann irgendwann festzustellen, so funktioniert die Welt nicht, ist dann wahrscheinlich wieder das Leben, was du gemeint hast, ja, so, ne? Und wenn ich dann kommuniziere die ganze Zeit, also ich kann da die ganze, also egal was ich kommuniziere, und wenn es nicht funktioniert, dann sucht sich das Kind eben seine eigene Lösung. Also ich erinnere mich immer noch daran, damals, wie wir Jugendarbeit gemacht haben hier in der Gemeinde. Und irgendwie dann irgendwann haben wir mal über das Thema Heiliger Geist gesprochen und wir waren alle irgendwie, glaube ich, so ein bisschen, sagen wir mal, kritisch bis irgendwie unsicher bei dem Thema. Und man hat gemerkt, an der Stelle können wir keine vernünftigen, wir können keine befriedigenden Antworten geben. Und dann haben die Kinder sich halt, dann haben die halt gesucht, die haben halt gecheckt, so, hast du eine Antwort für mich auf meine Frage? Und wenn ich gesagt habe, du, das kann ich dir nicht sagen, dann war so, okay, dankeschön, dann gehe ich weiter. Das haben wir auch schon in dem Podcast ja schon gehabt, das Thema, ne? Die Frage so, also wie viel Unsicherheit kann ich denn überhaupt kommunizieren an Leute, die Sicherheit wollen? Und funktioniert das, also ich glaube, ich würde mal sagen, das funktioniert, sagen wir mal, sprachlich zum Beispiel gar nicht. Ich würde sagen, das funktioniert, wenn, dann als Vorbild, und da muss man sich aber auch trauen, Vorbild zu sein und dann zu sagen, guck mal, so lebe ich mein Leben. So funktioniert das, also ne, nicht ich sage dir, wie es in der Realität funktioniert, sondern ich lebe, wie es in der Realität funktioniert und dann zieh deine eigenen Schlüsse aus dem, was du siehst bei mir. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich glaube so und so oder ich sage so und so sind meine Antworten, ist das, glaube ich, sehr wenig wert im Vergleich zu dem, wie lebst du es denn? Und das ist dann die Antwort, die gefunden wird und dann ist es, glaube ich, genau, das ist, glaube ich, nicht anders, als ich es zum Beispiel behaupten würde, bei meinen Eltern mit dem evangelikalen Glauben gesehen zu haben, dass ich gesehen habe, welche Werte leben die und ich nachher das Gefühl hatte, ich habe in meiner Jugend sehr wenig mit meinen Eltern über ihren Glauben geredet, aber sie haben mich sehr geprägt in der Art, wie sie ihn gelebt haben und ich habe manchmal das Gefühl, dass so in meiner Dekonstruktion die Tatsache, dass meine Eltern geschieden sind, dafür gesorgt hat, dass ich da total wusste immer, das gehört dazu. Also ganz viele Sachen haben mich nicht überrascht, dass die kommen. Ich habe dann irgendwie immer nur nicht verstanden, warum das nicht funktioniert. Und das hat mich, also die Tatsache, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen, hat mich mehr, war mehr prägend als alles, was sie vielleicht an evangelikalen Sachen manchmal gesagt haben. So würde ich heutzutage sagen.
Für mich ist einer der wichtigsten Sätze, die ich über Gott sagen würde und die ich festhalten möchte, ist Gott ist dabei, in jedem Moment neue Möglichkeiten in die Welt zu pumpen. Und wenn das etwas ist, was tief sinkt, dann bedeutet das, dass ich auf eine gewisse Art und Weise lebe. Wenn ich immer glaube, es gibt neue Möglichkeiten, es gibt nicht sowas wie eine endgültige, verfahrene Situation. Es gibt Situationen, wo ich keine neuen Möglichkeiten sehe, aber dann muss ich vielleicht lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und dann Möglichkeiten zu erkennen, wo vielleicht noch keine Möglichkeiten sind. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die lässt sich, genauso wie du sagst, das lässt sich, glaube ich, besser leben, als das zu erzählen. Mhm. Und sicherlich wird es irgendwann auch die Möglichkeit geben, wo man das dann auch mal ausdrücken kann und dann sagen kann, ich versuche so und so zu leben, weil das meine Glaubensüberzeugung ist. Mhm. Aber ich versuche, ja, also wenn das so rumklappt, ist das gut. Ich glaube, wenn es so klappt, so, ja, das ist mein Anspruch, so möchte ich gerne leben und dann wird es irgendwie schwierig, da Mitzuhalten. Also ich kann da viel mit anfangen, was du sagst. Mhm. Jan. Mhm.
Und ich hatte jetzt gerade so noch diese bisschen eine Frage, die haben wir, glaube ich, auch in allen drei Folgen bisher, allen zwei anderen Folgen über die zweite Naivität gestellt, dass mich das immer so beschäftigt hat, dass ich früher einfach so vertraut habe auf Gott, dass der ja alles gut machen wird, so, ne? Und als das dann so gebröckelt ist und mir jetzt klar war, ach so, das stimmt überhaupt gar nicht, dann habe ich mich halt gefragt, ah, okay, aber auf was vertraut man denn eigentlich, wenn man auf Gott vertraut? Jetzt habe ich schon, ne, also hast du ja schon gerade gesagt, personeller Gott sowieso nicht. Das macht es dann eh schon interessanter, auf was vertraut man denn da? Und ich frage mich aber gerade, ob in deinem letzten, was du jetzt gesagt hast, so dieses drinne steckt, ich vertraue darauf, dass es immer eine Hoffnung gibt oder dass immer noch was Neues entstehen kann. Würdest du das so beschreiben oder würdest du das Wort Vertrauen, aber würdest du Vertrauen mit deinem Glauben gar nicht mehr in Bezug bringen und sagen, so, das ist, hat damit nichts zu tun?
Ich glaube, das ist wieder die Frage, welche Sprache man verwendet. Mhm. Wenn ich die christliche Sprache nutze, dann würde ich sagen, Vertrauen, Hoffnung, so diese ganzen Vokabeln, die man da eben kennt. Wenn ich jetzt zum Beispiel so aus einer systemischen Beratung herkomme, habe da meine Ausbildung gemacht, dann gibt es da ein Prinzip, das nennt sich Verflüssigung. Mhm. Verflüssigung ist ein Teil des Beratungsprozesses. Und das bedeutet, am Anfang ist ein Klient oder eine Klientin in einer Situation, wo man das Gefühl hat, man kann an der eigenen Situation nichts ändern. Es ist verfahren, es ist hoffnungslos. Mhm. Und dann gibt es bestimmte Methoden, wo man daran arbeitet und diese hartnäckige Hoffnungslosigkeit, wo man sich auch vielleicht in so eine Hilflosigkeit, eine erlernte Hilflosigkeit vielleicht so hineingefunden hat und sich da eingerichtet hat, dann gibt es bestimmte Methoden, wo das verflüssigt wird. Wo man merkt, okay, es gibt neue Methoden und so weiter. Wenn ich die Sprache der Psychologie benutze, würde ich sagen, das ist eine Verflüssigung. Wenn ich die Sprache der Religion benutze, würde ich sagen, das ist Heilige Geistkraft. Und ich würde nicht sagen, am Ende wird alles gut, weil ich da keine Sicherheit für habe. Aber ich glaube an Heilige Geistkraft. Ich glaube an Verflüssigung, ich glaube an neue Möglichkeiten. Und es gibt Tage, wo ich da nicht dran glaube. Und dann brauche ich andere, die mir dabei helfen. Aber es gibt eben Tage, heute würde ich sagen, ich glaube dran.
Ja, das ist eine schöne Beschreibung. Kann ich viel mit anfangen. Hm.
Ich würde auf der anderen Seite aber sagen, dass ich sehr wichtig finde, das als einen inneren Prozess wahrzunehmen, auf den ich mich einlassen muss. Also wenn ich in einer Lebenssituation bin, wo ich merke, es ist wirklich schwierig und gerade sehr, sehr verzwickt und es sind keine Möglichkeiten, da irgendwie die Sache zum guten weiteren Weg irgendwie zu bringen. In der Situation, finde ich, ist es eben für mich nicht möglich und auch nicht hilfreich, dann zu sagen, ach, wie gut, Gott hat alles in der Hand. Mhm. Weil das wäre für mich eben eine Abkürzung. Das wäre für mich eben nicht, diesen inneren Prozess der Verflüssigung durchzumachen, was echt Arbeit ist, sondern das ist irgendwie eine Form von, ich rede von mir, man überspringt da etwas.
Ja, ich nenne das immer die Externalisierung. Also das ist meine große Kritik ein Teil der großen Kritik an der Art und Weise, wie ich Glaube gelernt habe, dass ganz viele Dinge, die eigentlich in mir hätten stattfinden müssen, damit ich eine Identität finde, damit ich mich selber finde, damit ich mich kennenlerne, die werden externalisiert auf einen Gott, der extern von mir stattfindet.
Ja.
Ne? Also der gibt mir meine Identität, der hilft mir durch schwierige Prozesse, den kann ich anrufen, wenn ich ein Wunder brauche und all das. Und dieses, was ich aber eigentlich brauche, nämlich selber durch diesen Schmerz durchzugehen, durch das Trauern, durch Fragen, die ich habe, durch Herausforderungen und dann aber was über mich auch zu lernen, das ist halt der schwierigere Prozess.
Oder? Ja, das finde ich super, ja.
Genau. Also ich habe gerade darüber nachgedacht und habe gerade gedacht, kann das nicht auch gut funktionieren, dass ich da diesen personellen Gott habe, der von mir aus dann auch schuld ist an allem, aber der muss ja nach wie vor in meiner Lebensrealität funktionieren. Also was nützt es mir denn, wenn ich sage, Gott macht das alles gut? Also oder andersrum gefragt, sagen wir mal, ich habe einen großen Verlust und ich sage, Gott nimmt, Gott gibt. was ist schon das Leben so ungefähr? Das löst ja, also entweder das sozusagen, ich verdränge dadurch irgendwas, dann, aber dann explodiert es ja irgendwann. Aber ist nicht so ansonsten so, entweder ich gebe das, also ich habe wirklich einen Gott, mit dem ich mich von mir aus auseinandersetzen kann, in meinem Kopf mit, oder in echt auch, wie auch immer. Und dann bete ich und ich bin sauer und ich schreie den an und ich weine und ich bitte ihn doch irgendwie, das wieder richtig zu machen. Ich finde, das klingt aber auch gar nicht so ungesund. Oder ich habe einen Gott, wo ich sage so ungefähr so, ich vertraue darauf, das wird schon gut. Und wenn es dann mir damit gut geht und es darauf funktioniert, würde ich auch sagen, why not? Also ist das, ich habe manchmal ja das Gefühl, es gibt ja genug Leute, die da entspannt dann irgendwann einfach den nicht sagen, oh, das funktioniert nicht in meinem Leben, sondern die einfach eine Begründung finden. Die einfach sagen, ne, von wegen, ja, Gott nimmt, Gott gibt, bla bla bla. Und dann haben die halt ihre, Gott nimmt, Gott fügt alles zum Guten. Und wenn das mich in meinem Kopf beruhigt und ich dann halt mein Leben weiterleben kann und damit niemandem schade, würde ich sagen, oh, pff, mach doch was, also ist doch auch okay. Ist das denn so schlimm? Ich würde sagen, wenn es halt irgendwie, ich würde jetzt nicht die Generalthese darüber stellen, das sind alles Therapiefälle irgendwie auf dem Weg sozusagen. Deswegen fände ich das, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn man sagt, so, ich habe ja meinen Gott, in den ich externalisiere, solange es funktioniert.
Ich glaube, das kommt halt darauf an, wie diese Externalisierung stattgefunden hat. Also ich merke das bei ganz vielen, die erst nach ihrer Kindheit, keine Ahnung, Jugend, junge, erwachsene Christen geworden sind und auch dieser Art des Glaubens begegnet sind, also mit dieser starken, personalisierten Gottheit, die auch auf meine individuellen Bedürfnisse etc. reagiert, dass die das auch nicht so sehr trifft, wie wenn du als Kind da drin aufwächst. Aber das ist wie nochmal ein extra Thema, weil da musst du bestimmte Prozesse lernen. Du musst da durch ein paar Sachen durch, um später auch gut mit dir als Person zurechtzukommen. Und ich würde auch deswegen überhaupt nicht sagen, dass das schlimm ist. Ich kann ja nur von mir sprechen. Und ich glaube, Dekonstruktion passiert in dem Moment, wo Dinge nicht mehr stimmig sind. Also wo habe ich das denn heute gelesen? Ich glaube, bei Glaubensweite, oder nee, du bei Schöner Glauben hast das doch gepostet, von so einer Frau, die Dekonstruktion erklärt hat. Und die hatte diese kognitive Dissonanz. Genau, wenn man eine kognitive Dissonanz erlebt in seinem Glauben. Das heißt, die Dinge passen nicht mehr zusammen. Es ist immer wie schräg. Und dann, glaube ich, fängt man so einen Dekonstruktionsprozess an, um die Dinge wieder stimmig zu bekommen.
Aber kognitive Dissonanz ist ja genau das Gegenteil. Kognitive Dissonanz ist doch, dass ich gut damit klarkomme. Also kognitive Dissonanz ist ja genau zu sagen, ist halt so. Also so ein bisschen so von wegen, ne, ich sage, Gott macht das und das, dann passiert das aber nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber es stimmt trotzdem, was ich gesagt habe. Ist das nicht kognitive Dissonanz?
Also mit meinem Psychologie-Halbwissen würde ich sagen, nein. Sondern, aber ich kann es ja mal googeln, parallel.
Jetzt googeln wir im Podcast. Also kognitive Dissonanz ist genau, für mich das, was Leute...
Wie steht drin, in kognitive Dissonanz bezeichnet in der Sozialpsychologie einen als unangenehm empfundenen Gefühlszustand, der dadurch entsteht, dass ein Mensch unvereinbare Kognitionen hat. Also dieses eben, dass ich, keine Ahnung, in meinem Glauben bestimmte Dinge glauben muss, aber in meinem Alltag dann ganz andere Dinge brauche und das sich eigentlich widerspricht. Und du musst es immer ausbalancieren, also du musst es immer wieder in, aber ist eigentlich ja auch nebensächlich. Also wir können ja auch einfach sagen, also was ich meine damit ist, dass ja nicht jeder diesen Prozess durchmacht, der an einen personellen Gott glaubt. Ich kenne ja durchaus Menschen, die tun das und die leben damit sehr gut und ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass die damit besonders ungesund leben. Aber es ist halt nicht meins. Also ich krieg's nicht hin. So, weil ich ein Gottesbild offensichtlich in diesem personellen Gott habe, was nicht stimmig ist, was mich krank macht auf Dauer. Und das, was ich bei Jason rausgehört habe, ist ja, glaube ich, schon auch ein theologischer Ansatz. Also ich kenne mich nicht viel mit Prozesstheologie aus, aber ich würde schon sagen, da hört man, glaube ich, vieles davon. Also gerade auch dieses, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, es gibt immer eine Entwicklung. Ich glaube, was da eher bei mir noch so antickt, ist das ist halt immer, man kann halt immer auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, ne? Auch nicht in so eine krasse Überpositivierung zu kommen, aber das hast du ja gerade auch schon gut umrissen mit dem, dass es eben nicht um so ein schnelles Beantworten geht, sondern durch diesen inneren Prozess durchzugehen, der auch schwierig ist, der auch manchmal eine lange Zeit nach Antworten sucht, aber danach halt auch wie buchstabiert ist.
Nein, es ist immer schwierig zu sagen, deswegen, Jana, bin ich bei dir, jemandem zu sagen, pass auf, das, wie du deinen Glauben lebst, das funktioniert nicht. Oder das ist toxisch oder sowas. Ich glaube, dass ich das hin und wieder auch mal mache. Aber ich glaube, ich möchte das eigentlich vermeiden. Wenn Menschen jetzt einen schweren Verlust haben und dann beten können und da auch ein Du adressieren können, und dann klagen können und so weiter. Würde ich jetzt auch sagen, hört sich gut an. Ich glaube, dass, ich rede mal von mir, dass, was ich mir wünschen würde, ist, dass in Situationen, in der in denen schwierig wird, dass Glaube für mich eine Ressource sein kann. Und dann würde das für mich eben schwierig sein zu sagen, da ist jetzt irgendein Wesen in einem Himmel, von dem ich nicht viel mitkriege, und dieses Wesen hat irgendeinen Plan damit, dass jetzt dieses oder jenes passiert ist. Darauf muss ich irgendwie vertrauen und ich weiß, Gott hat alles in der Hand und so weiter. Das wären für mich eben Dinge, die es mir schwierig machen würden und die ich, damit kann ich nichts anfangen. Ich glaube, das, was ich glaube, was funktionieren könnte für mich, wäre das Gebet, was auch immer das dann konkret ist, wie das funktioniert, aber das Gebet dann für mich etwas sein kann, wo ich diese Dinge mir angucken kann, wo ich das wahrnehmen kann, was macht das eigentlich mit mir, dieser Verlust, diese Krise, und in dieses Gefühl und in diesen Zerbruch reingehen kann und deswegen dann auch das Ganze dann auch verarbeiten kann. Hm. Und das, ja, also mir ist noch eingefallen, ich finde so ein Tagebuch schreiben in der Gruppe ganz cool.
Mhm. In der Gruppe?
Doris Dörries, ja, die Doris Dörries, die hat so ein Dörries, so heißt es, glaube ich, die hat ein Buch geschrieben, irgendwas mit Schreiben, müsste ich nochmal raussuchen. Und da gibt es ja einfach immer so Schreibanlässe. Mhm. 12 Minuten hast du Zeit, darfst den Stift nicht absetzen und dann schreibst du und der Anlass kann irgendwas, schreib über ein Möbelstück aus deiner Kindheit oder schreib über Verlust, schreib über den Tod. Und wenn man das in der Gruppe macht, ist es sehr, sehr intensiv teilweise. Das haben wir ein paar Mal so im Urlaub oder so gemacht. Und dann merke ich, das ist für mich schon auch eine Form, was Gebet sein kann, weil ich einfach nochmal tiefer in Dinge reinkomme. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich mache. Also ich, gerade wenn ich mich sammeln muss oder wenn ich mir Dinge angucken möchte in meinem Leben, dann schreibe ich. Mhm. Und das ist für mich Gebet. Das ist aber nicht etwas, dass ich sage, so ich bitte jetzt Gott, bestimmte Dinge zu tun, die ich selber nicht tun könnte. Das wäre für mich, also mit diesem Gottesverständnis, mit diesem prozesstheologischen Gottesverständnis nicht sinnvoll. Für mich kann Gebet aber sein, dass ich mich einstimme auf das, was Gott in der Welt will. Hm. Also Gebet ist quasi wie eine Gitarre zu stimmen. Ja, ich bringe mich in die gleiche Schwingung mit dem, was Gott in der Welt will. Mit dem allgemeinen Wohl. Hm. Und das kann für mich dann Gebet auch sein. Und dann kann Gebet auch wirksam sein, weil es mich verändert oder mich irgendwie einstellt und auch darüber dann eben in der Welt einen Unterschied machen kann.
Wenn du sowas machst, ja. Solche genau, Rituale, wie auch immer, oder sagen wir mal, Handlungsformen, hast du dann manchmal so Erlebnisse, die dich zurückbringen in deine Zeit in der Gemeinde, in der du da aufgewachsen bist und wo du denkst, ah krass, das, wir haben das manchmal, Hanna hat das manchmal erzählt, dass sie so in der Körperarbeit, glaube ich, hast du erzählt, Hanna, ne? Dass du so manchmal so Sachen machst und denkst, ach stimmt, das ist ja eigentlich am Ende auch nichts anderes als das, was wir früher in der Gemeinde gemacht haben oder als das, was man da und da so macht.
Aber freier und anders. Also nicht so gebunden, nicht so ideologisch festgehalten. Das würde ich dazu sagen. Ich erlebe das nicht als was Unangenehmes.
Nee, genau. Ich meine,
das sind eher so Erinnerungen, wo ich so denke, ach cool, so kann man das auch machen. Das ist ja so, wie wir es früher in der Gemeinde gemacht haben. Aber jetzt ist es halt nicht so, hat nicht so eine übermäßige Bedeutung. Also es wird nicht so
gehypt. Wobei natürlich die Bewertung ja auch aus dem Jetzt ist, ne? Also es hat, man hat ja Dinge damals auch, oder man hat ja Dinge in seinem Hardcore-Glauben auch gemacht, die sich in dem Moment voll gut angefühlt haben und wo man nicht in dem Moment dann reflektiert hat darüber, was sagt ein Hossa-Talk dazu oder Worthaus oder wer auch immer, sondern wo es die alle noch nicht gab, so. Und wo man sich jetzt irgendwie, deswegen gibt es manchmal so Momente, wo du dann irgendwie so eine Sachen machst und denkst, ach krass, das ist ja wie damals, irgendwie fühlt sich an wie, so.
What would Jakob Friedrichs tun?
Ja.
Ich finde die Frage spannend. Johanna, kannst du nochmal erklären? Also ich kann mir da noch nicht ganz viel darunter vorstellen.
Ich glaube zum Beispiel sowas wie, ich habe das sehr vermisst irgendwann, dass ich so Heiliger Geist und man kriegt Eindrücke für Menschen und keine Ahnung, was sowas ist. Finde ich eigentlich total schön. Und irgendwann habe ich mir beim Coaching zugeguckt, wie ich Coaching-Arbeit mache und habe gedacht, ach gucke, das machst du ja einfach. Du sagst, das ist halt nur nicht so von Gott ein gegebenes Bild und es muss jetzt ganz heilig sein, sondern es gibt Momente im Coaching, da sage ich, wenn ich Ihnen gerade so zuhöre, dann kommt bei mir folgendes Bild hoch. Können Sie damit was anfangen? Also passiert da bei Ihnen was? Oder in der Körperarbeit war das war wirklich super spannend, weil wir da sehr verrückte Sachen gemacht haben. Wir haben da zum Beispiel mit Sprache, mit Silben etc. gearbeitet und ab irgendeinem Punkt war das einfach wie Sprachengebet im Raum. Aber das hat kein Mensch so genannt. Es war auch nicht wichtig, dass es das ist. Es war trotzdem eine ganz spannende Erfahrung. Und da gibt es manchmal so Momente, wo ich dann denke, oh, das ist richtig schön, cool, das habe ich auch vermisst. Aus Gemeinde und jetzt kann man das hier erleben, aber manchmal würde ich sagen, sauberer. Also es ist nicht, weil es halt nicht so beschwert ist durch dieses, das ist jetzt Gott und da muss jetzt was ganz Wichtiges passieren und du musst damit auch die richtigen Sachen machen. Also wenn du einen Eindruck hast, musst du den auch weitergeben, weil ansonsten kommt die Person vielleicht in die Hölle oder sowas. Und ich glaube, sowas meinte Jan, ne? Also ob dir auf deinem Weg manchmal Sachen begegnen, wo du auch so sagst, ach cool, das kenne ich, fühlt sich vertraut an, auch ist eigentlich ganz schön.
Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich es besser. Ich glaube, dass ich solche Gottmomente kenne und die sind für mich häufig mit diesem Verflüssigen, hängt das zusammen. Mhm. Also Situationen, wo ich irgendwie merke, boah, was weiß ich, kündige ich meinen Job in Düsseldorf und keine Ahnung, wo es dann irgendwo weitergeht und dann irgendwo... Ich bin in so einer Situation, wo ich merke, okay, das ist einfach stuck, da lässt sich ganz wenig machen und dann funktionieren aber Dinge wieder. Und ja, das finde ich, das kann ich da stark mit in Verbindung bringen. Ja, ich selber bin jetzt nicht so der Charismatiker gewesen. Von daher, da habe ich, glaube ich, jetzt weniger so Anknüpfungspunkte. Aber ich merke, dass ich mir eine offene Haltung beibehalten möchte. Mhm. Dass ich nicht zu krass sage, das gibt es und das gibt es nicht. Also gut, wenn ich sage, ich glaube nicht, dass es irgendwo einen Himmel mit einem Wesen gibt, was Gott ist, dann ist das, glaube ich, schon eine krasse Aussage. Aber auf der anderen Seite möchte ich schon versuchen, das, was ich Gott nenne, dem... keine Grenzen in dem Sinn zu setzen. Also ich würde eben sagen, das, was Gott tun kann, oder die Grenzen dessen, was Gott tun kann, die kenne ich nicht, weiß ich nicht. Und das übersetzt ist für mich eben eine offene Art zu haben, durch die Welt zu gehen. Und manchmal, also ich finde auch diese Persönlichkeitsgeschichte häufig habe ich das ja früher dann auch so erlebt, boah, Gott redet zu mir. Und das ist dann auch so eine Intuitionsgeschichte häufig gewesen, so diese innere Stimme oder sowas. Und ich glaube, auch wenn ich das manchmal ganz gruselig finde, was da an Auswüchsen da passiert ist, irgendwo zu lernen, hinzuhören, was passiert eigentlich gerade in mir, welche Stimmen gibt's da, welche Stimmen werden vielleicht überhört. Da gibt es ja auch in der Psychologie diese, das innere Team heißt das, meine ich.
Anteile Arbeit. Zum
inneren Kritiker, genau sowas. Das kann ich da auch mit verbinden. Das finde ich gut. Und ich habe da auch kein Problem damit, dann, also in der Prozesstheologie würde man zum Beispiel sagen, Gott ist mehr als persönlich. Und das wird aber nicht verstanden als, da ist jetzt dieses Wesen und dieses Wesen ist eben wie ein Mensch, nur eben größer projiziert, sondern damit ist, so wie ich es verstehe, mehr gemeint, allein durch uns Menschen ist Bewusstsein und ist Persönlichkeit Teil des Universums und damit auch Teil von Gott. Und da tiefer reinzugehen und das tiefer zu erfahren, zu spüren, das ist eine Form, mit Gott in Verbindung zu sein. So ungefähr in der Richtung. Und das sind, glaube ich, für mich schon Sachen, wo ich dann auch Bezüge herstellen kann zu dem, wie es früher war.
Sag mal, mir kommt gerade eine ganz, die, die ist eine Frage, die bezieht sich eigentlich ganz auf den Anfang unseres Gesprächs. Wofür bist du eigentlich Lehrer? Wer sind deine Fächer? Bist du Religionslehrer?
Na, tatsächlich nicht. Also ich studiere im Moment noch Theologie.
Ah, okay.
Das ja, also ich studiere an der CVJM-Hochschule öffentliche Theologie, soziale Arbeit, Transformationsstudiengang. Tobias Falk, spannende Sache. Finde ich gut. Aber ich habe Geschichte und Germanistik studiert.
Okay. Spannend. Ich dachte jetzt nur, weil der Lehrer für dich so präsent war und genau, das hätte ich jetzt noch interessant gefunden, wie du dann heute Religionsunterricht machst. Aber ja.
Cool. Ich mache Ethikunterricht teilweise und da kommt dann auch in der 10 zumindest eine Unterrichtsreihe über Religion dran. Ja, das ist vom Grundsatz her. Vermutlich würde ich sagen, ich versuche Menschen, also den Jugendlichen da eine offene Haltung mitzugeben, Dinge an die Hand zu geben, die sie vorher noch nicht kannten und kritisches Denken, tatsächlich viel kritisches Denken. Und ich glaube, ganz viel passiert einfach dadurch, dass man unterschiedliche Konzepte mal vorstellt und dann am Ende merkt man einfach, da öffnen sich Welten und dann gehen die ihren Weg selber. Und manchmal muss man ein bisschen die Tür aufmachen und dann, guck mal, da ist noch ein Raum. War ein gutes Bild von dir, Jan.
Ja, das fand ich auch sehr schön, Jan. Fand ich echt auch coole Idee von einem Raum in den nächsten.
Wir machen immer so ein Abschlussritual, wo wir uns einmal nochmal in die Runde fragen, was wir denn aus dem Gespräch heute mitnehmen. Und die Runde würde ich jetzt an der Stelle auch mal eröffnen und würde mal den Fehler machen und niemand direkt ansprechen, sondern wirklich mal die Runde fragen, wer hat denn da schon was er oder sie sagen könnte?
Also den Gedanken mit der Externalisierung, das glaube ich, nehme ich nochmal mit. Das finde ich ist eine schöne Formulierung. Innere Prozesse externalisieren. Versus eben einen inneren Weg gehen. Das fand ich gut.
Dagegen klingt jetzt meins fast ein bisschen esoterisch. Ich nehme so ein kleines bisschen, wartet, ich nehme so ein kleines bisschen, ach, na, wie so einen kleinen Funken mit. Es geht mir momentan aber, also es geht mir gerade bei diesen, wie glaube ich, denn heute Gespräche öfter so. Und ich glaube, jetzt heute in unserem habe ich mich an manchen Stellen sehr wiedergefunden und so innerlich gedacht, ach cool, vielleicht ist es irgendwie doch noch nicht vorbei. Vielleicht gibt es ja doch eine Sprache und auch eine Form zu glauben, mit der ich was anfangen kann und wo ich mich auch wiederfinde. Das macht mich gerade ein ganz kleines bisschen glücklich. Das ist irgendwie schön, da mal wieder so ein Gefühl dafür zu kriegen und an manchen Stellen zu merken, ach cool, ja, das stimmt, da kann ich was mit anfangen.
Ich glaube, ich nehme noch mal mit, dass ich meinen eigenen charismatischen Hintergrund, glaube ich, in meiner jetzigen Frömmigkeit vielleicht jetzt noch mal mehr kennenlerne oder dass ich mal noch mal mehr merke im Vergleich vielleicht zu dir, Jason, wie sehr mein Hintergrund wahrscheinlich doch nicht, sagen wir mal, vom Kopf her geprägt war, sondern ganz stark auch aus der Erlebnis, aus dieser charismatischen Erlebnisgemeinde. Und dass ich ganz spannend finde, wie sehr das vielleicht mein Bild von wir sind die einen, die es verstanden haben, nicht nur so inhaltlich sozusagen, oder es vielleicht inhaltlich schon komplett weg ist, aber dass es vielleicht formell an mancher Stelle noch gar nicht so weg ist, wie es sein müsste. Also von wie haben wir das denn damals, wie sah denn meine Gemeinde aus? Und dass es wahrscheinlich spannend wäre, deutlich mehr evangelikale Gemeinden zu kennen von den Formen her, um zu verstehen, aus welchen Formen wir als die postevangelikale Internetgemeinde eigentlich kommen und was das eigentlich mit unserer Sprache macht und was das eigentlich auch damit macht, was wir erwarten, wo das jetzt hingeht. Das nehme ich nochmal mit, das muss ich mal gucken. Ich bin gespannt, wo das hinführt, weiß ich gerade noch nicht. Vielen Dank dir, Jason.
Ja, ich würde an der Stelle noch kurz sagen, wenn ihr mehr wissen wollt von Jason, dann verweise ich nochmal auf den Remix-Podcast, aber auch bei Instagram, Schöner Glauben, Glaubensweite, kommst du immer mal vor, Ruach, hast du gemeint, kann man dich finden. Und du hast, glaube ich, auch eine Internetseite, jason.liesendahl.de, oder?
Ich glaube, das jasonliesendahl.de.
Ah, okay, genau. Also guckt da mal vorbei, wenn ihr noch Interesse habt, da mehr zu hören und mehr zu lesen.
Wir probieren ein paar Sachen in den Shownotes irgendwie mal zu sammeln, dass ihr ihn auf jeden Fall findet.
Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war mir ein Fest.
Sehr schön. Cool, dass du vorbeigekommen bist, oder? Also online vorbeigekommen bist.
Dann verabschieden wir alle da draußen und freuen uns dann mit euch noch eine weitere Folge zu machen. Mit wem zu diesem Thema? Mit wem die dann ist, erfahrt ihr dann.
Wenn es soweit ist. Oder soll ich es jetzt schon verraten? Nein,
möchtest
oder?
Möchtest du verraten? Nein. Ja, vielleicht überraschen wir einfach. Lasst euch überraschen. Bleibt uns gewogen auf Instagram 365 Grad Podcast und dann hören wir voneinander. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.